provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge provisorisch legal. Mein Name ist Tom und ich habe heute Beat Bechi zu Gast. Beat ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Medizingeschichte der Uni Zürich und forscht über verschiedene agrar- und medizingeschichtliche Themen. Er hat bereits über Vitamin C und Nutztiere publiziert und 2020 das Buch LSD auf dem Land veröffentlicht. In dem Buch geht es aber nicht nur um LSD, sondern, wie der Untertitel gut beschreibt, um die Produktion und kollektive Wirkung psychotroper Stoffe. Das Buch ist gerade in einer Neuauflage bei Konstanz University Press erschienen und ich freue mich jetzt mit Beat darüber zu sprechen. Hi Beat.
Hallo Tom, guten Tag.
Ja, deine Forschungsbereiche sind ja schon recht breit angelegt. Deine anderen Projekte haben jetzt erstmal nichts mit LSD oder anderen psychotropen Stoffen zu tun. Wie ist denn die Idee zu LSD auf dem Land entstanden?
Ja, ganz konkret ist es so entstanden, dass der Nachlass von Albert Hofmann, der ja LSD entdeckt hat, an die Universität Bern gekommen ist, ins Medizinhistorische Institut. Und ich wurde dann angefragt, ob ich dazu nicht ein Forschungsprojekt machen möchte. Und ich habe mir dann das Material durchgesehen und da es ja schon so viele Biografien zu Albert Hofmann gibt, hatte ich dann die Idee, stärker in Richtung Produktion des Ausgangsstoffs, also des Mutterkorns, zu gehen. Und habe dann auch die Archive von Novartis, also die frühere Firma Sando, die LSD hergestellt hat, ist ja heute Teil von Novartis, bin da ins Archiv gegangen und habe da ziemlich viele Unterlagen zum Anbau und auch zur Züchtung dieses Mutterkornpilzes gefunden. Und das war dann eigentlich der Beginn dieses Projektes, das dann viel stärker eben in Richtung landwirtschaftliche Produktion des Ausgangsstoffs Mutterkorn und von Psilocybin geht, als um die Person von Albert Hofmann selbst.
Ja, auf Albert Hofmann kommen wir bestimmt auch nochmal zu sprechen. Das Mutterkorn ist ja quasi ja, das Grundmaterial, aus dem dann später das LSD gewonnen wird. Damit beschäftigst du dich ja in dem ersten Teil von deinem Buch. Aber es hat ja schon auch vor dem 20. Jahrhundert eine längere medizinische Anwendungsgeschichte gehabt. Was ist das für eine Pflanze?
Ja, das Mutterkorn ist ein parasitärer Fadenpilz, der eigentlich auf jeder Getreideart wachsen kann. Besonders gern befällt es den Roggen. Und Mutterkorn war zunächst vor allem ein Problem. Es war ein starkes Gift, wenn man es unkontrolliert aufnimmt. Es verengt die Blutgefäße und es kann so weit gehen, dass einem die Gliedmaßen ja geradezu abfaulen. Deswegen hat man vom sogenannten Antoniusfeuer gesprochen. Und man hat dann aber schon ziemlich früh gemerkt, dass eben gerade diese blutstillende Wirkung in der Geburtsheilkunde gute Wirkungen haben kann. Deswegen hat man dann eigentlich schon früher begonnen, Mutterkornpräparate vor allem in der Geburtsmedizin zu benutzen.
Und dann im 20. Jahrhundert, in den 30er Jahren ungefähr, fängt dann das Pharmaunternehmen Sandoz ja an, verstärkt Mutterkorn anzubauen und damit zu forschen. Was haben die sich dann davon erhofft? Was wollten die damit machen?
Sando hatte seit den circa 1920er Jahren mehrere Präparate auf dem Markt für die Gynäkologie, die eben aus Mutterkorn gewonnen worden sind. Und man hatte einfach das Problem, dass man zu wenig sozusagen wild gewachsenes und eingesammeltes Mutterkorn zur Verfügung hatte, um diese Präparate herzustellen, weil ein immer größerer Markt dafür entstand. Und deswegen hat man begonnen, dieses Mutterkorn absichtlich anzubauen. Also indem, dass man wirklich den Roggen mit sogenannten Myzelen geimpft hat, um so bewusst Mutterkorn herzustellen.
Mhm. Ja, du hast dich ja mit dieser Züchtung und auch dem Anbau von Mutterkorn sehr ausführlich beschäftigt. Die Arbeit auf dem Feld war ja offenbar super anstrengend und auch ziemlich monoton. Du schreibst zum Beispiel, dass die FeldarbeiterInnen sich die Zeit mit Rosenkranzbeten vertrieben haben. Das fand ich ganz interessant. Wie kann man sich dieser Feldarbeit vorstellen?
Also das mit dem Rosenkranz, das bezieht sich dann vor allem auf das Sortieren des Mutterkorns. Also zunächst hat man die großen Mutterkörner abgelesen und am Schluss hatte man dann im Gräschgut drin noch so ganz kleine Mutterkornstücke und die hat man dann vor allem im Winter oder abends sortiert und dabei haben sie dann sehr oft offenbar den Mund in Rosenkranz gebetet. Auf dem Feld muss man sich die Arbeit wirklich sehr hart vorstellen. Es gab über die ganze Zeit, dass das Mutterkorn angebaut wurde, das ist also circa von 1939 bis 1976, unterschiedlichste Methoden, wie das geschehen ist. Also man hatte zum Impfen, gab es einerseits schon ziemlich früh sogenannte Impfmaschinen, die zunächst mit Pferden gezogen worden sind, später mit Traktoren. Und da waren dann etwa 16.000 Nadeln dran, die so den Rocken angestochen und geimpft haben. Es gab aber auch ein Verfahren, bei dem man mit einer sogenannten Impfpistole jede Ähre einzeln anstechen musste. Ebenso gab es ein Verfahren mit sogenannten Brettchen, wo man dann auch mit den Brettchen die einzelnen Ähren sozusagen verletzt hat und diesen Impfstoff da eingebracht hat. Sehr anstrengend gewesen sein muss dann aber auch vor allem die Ernte, denn die war meistens so im Juni, wenn es sehr heiß ist und der Roggen, das haben mir die Bauern immer wieder gesagt, der beißt so extrem, wenn man dann, also in dieser heißen Jahreszeit, gerade auch wenn man schwitzt, an diesem Roggen ankommt, dann ist das sehr, sehr unangenehm und halt eine sehr, sehr strenge Arbeit.
Ja, genau. Und während dieser Jahre, wo so, ich sag mal, während der Konjunkturjahre des Mutterkorn, verändert sich die Pflanze ja auch permanent durch diesen Züchtungsprozess. Ja, du sprichst da erstmal von einer Homogenisierung der Pflanze, also dass man versucht hat, die Pflanze so zu züchten, dass sie erwünschte Eigenschaften ausprägt, wodurch dann aber das Erbgut der Pflanze sich immer ähnlicher wird. In dem Zusammenhang sprichst du dann auch über einen Ausbau der Getreidepathologie und später auch von einer Enthistorisierung der Pflanzen. Was verbirgt sich hinter diesen Prozessen?
Ja, da geht es hauptsächlich darum, zu zeigen, dass auch eine Pflanze wie der Roggen oder eben dieser Mutterkornroggen ist nicht einfach eine natürliche Gegebenheit, sondern da steckt sehr viel züchterische Arbeit drin. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man eben sehr lange den Roggen darauf gezüchtet hat, dass er eben nicht von Mutterkorn befallen wird, gibt es da eine Umkehrung, indem man eben versucht, absichtlich diesen Mutterkornpilz zu erzeugen. Und das ist eigentlich, züchtet man ja einen Schädling oder einen Parasiten. Zusätzlich mit dem Wandel von sozusagen leistungsfähigeren Roggensorten, um größere Mutterkörner, um mehr Mutterkorn zu produzieren, geschieht auch eine Veränderung, die auch sonst in der Landwirtschaft in dieser Zeit zu beobachten ist, nämlich dieser Übergang von den sogenannten Landrassen zu diesen Zuchtsorten. Der Vorteil der Zuchtsorten ist natürlich der höhere Ertrag. Dieser höhere Ertrag, den erkauft man sich aber eigentlich dadurch, dass die Pflanzen viel anfälliger sind für Krankheiten. Also deswegen mit dieser höheren Leistungseigenschaften werden die Pflanzen auch viel anfälliger für verschiedenste Krankheiten. Das heißt, man musste also mehr Chemie einsetzen. Plus mit dieser Enthistorisierung meine ich eigentlich, dass eben die Pflanzen wie ein technischer Gegenstand gesehen werden. Also es ist nicht mehr ein Organismus, der in einer konkreten lokalen Umwelt angebaut wird, sondern eigentlich so überzeitlich und überräumlich. Also es ist nicht mehr eine lokale Verankerung dieser Pflanzen. Und das erfordert dann, dass man eben viel mehr Chemie auch einsetzt. Und das ist eigentlich ein zentrales Anliegen meines Buches, zu zeigen, was hinter der Produktion eines Stoffes wie LSD, und das könnte man jetzt natürlich auf ganz viele andere Drogen oder natürlich auch auf unsere Nahrungsmittel übertragen, dass da immer sehr viel Züchtungsarbeit in diesen Pflanzen steckt und dass eben Pflanzen keine einfach natürlichen Organismen sind, sondern dass es eigentlich ein Kulturgut ist. Und wenn man da genauer hinsieht, sieht man eben große Unterschiede, ob es sich jetzt um eine Landrasse oder um eine solche Kunstzüchtung handelt, einfach weil eben die Anforderungen an die Chemie, an den Pflanzenschutzmittel einfach viel größer sind. Und eben, wie gesagt, zwar ist der Ertrag, zumindest wenn die Umweltbedingungen stimmen, wohl höher, aber auch der Einsatz ist größer.
War denn dieser Mutterkornanbau in dieser Hinsicht ein Vorreiter von einer Chemisierung von der Agrarwirtschaft oder war das ja ein Produkt seiner Zeit, dass man das schon da in dieser Zeit breit angewendet hat, solche Verfahren?
Also es geschieht natürlich schon in der Zeit, als ganz generell in der Landwirtschaft immer mehr Düngemittel, chemische Pflanzenschutzmittel und so weiter eingesetzt werden. Ich denke, das Mutterkorn ist insofern eine sehr wichtige Pflanze bei diesen Entwicklungen, weil natürlich der Wert dieser Mutterkörner war ziemlich hoch. Also es hat es auch gerechtfertigt, dass man sehr viel züchterische Arbeit reingesteckt hat, auch dass man eben diese chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmittel verwendet hat, weil einfach das Produkt, das man erzeugt hat, einen verhältnismäßig großen Wert hatte. Wo man wirklich zeigen kann, dass das Mutterkorn eine sehr wichtige Pflanze war, ist hinsichtlich der Patentrechte und der Eigentumsrechte. Sodo hat schon in den 50er Jahren, als es noch gar keine Patentrechte auf lebende Organismen gab, die Bauern darauf hingewiesen, dass das Saatgut, das von ihnen gezüchtet worden sei, auch ihr Eigentum sei in dem Sinne, dass die Bauern nicht berechtigt seien, mit diesem Saatgut nachher weiter zu züchten oder dieses weiterzugeben. Meines Wissens konnten sie das rechtlich nicht durchsetzen, weil es keinen rechtlichen Rahmen dafür gab. Aber nur schon, ich habe da im Archiv einfach so Briefchen gefunden, also wo die Samen offenbar drin waren. Und da war eben dieser Aufdruck drauf, wo die Bauern explizit darauf hingewiesen werden, dass sie nicht mit diesem Saatgut weiterzüchten dürfen. Und das ist ja eine Situation, die wir heute eigentlich generell im globalen Maßstab haben. Dass die Saatzucht ist nicht mehr in den Händen der Bauern, sondern von global agierenden Konzernen. Und ich denke, das ist einfach politisch eine sehr wichtige Veränderung, dass diese Macht der Pflanzenzucht eben nicht mehr in den Händen der Bauern liegt. Und ich sehe da schon sehr, sehr große Probleme, weil meistens ist es natürlich auch so, dass diese Unternehmen, die das Saatgut züchten, eben dann auch gleich die Pflanzenschutzmittel herstellen. Also ein wichtiges Beispiel ist hier sicher Monsanto und Bayer. Und auch im Falle von Sodo ist es ja so, dass aus Sodo zumindest teilweise ist dann Syngenta hervorgegangen, ein wichtiger Pflanzenzuchtkonzern, der aber natürlich auch in den Pflanzenschutzmitteln sehr stark ist. Heute ist es Camp China.
Mhm. Ja, der Faktor, dass es so ertragreich war und dass man dann wie viel investiert hat in diesen Mutterkornanbau, ist ja auch praktisch die Voraussetzung dafür, dass Albert Hofmann später dann das LSD überhaupt erst entdecken konnte. Das war ja quasi hat die Umgebung dafür geschaffen, dass man diese Forschung durchführen kann, weil die ja bis dahin ziemlich kostspielig war, ne?
Ja, das war einer der Anlässe, weshalb ich mich so stark dann auf diese Pflanzenzucht konzentriert habe, weil ich habe mich immer gefragt, weshalb beginnt Albert Hofmann 1943 noch einmal Versuche mit der Substanz LSD-25, wie es ja ganz genau heißt, weil es die 25. Lysergsäure-Diethylamid war, das er im Labor hergestellt hat, dass er diese Forschung noch einmal aufnimmt, weil in der Pharmaindustrie oder auch in der Chemieindustrie werden zu 10.000, fast zu 100.000 Stoffe hergestellt und wenn die vom pharmakologischen Labor getestet worden sind und als uninteressant betrachtet werden, dann werden diese Forschungen eigentlich so gut wie nie wieder aufgenommen. Und vielleicht nur kurz zur Information, also Albert Hofmann hatte ja bereits 1938 dieses LSD-25 schon einmal in seinem Labor hergestellt. Es wurde dann, weil es ja eben ein Wehenmittel oder eben ein Mittel der Geburtsheilkunde war, am Kaninchenuterus getestet und es wurde als weniger wirksam als andere Lysergsäuren betrachtet. Deswegen wurde ihm beschieden, dass mit diesem Stoff nicht mehr geforscht werden soll. Und dann, 5 Jahre später, nimmt er diese Forschungen wieder auf. Und das hat mich einfach irgendwie erstaunt. Interessanterweise ist auch, wenn man sein Laborjournal durchsieht, dann beginnen dann die Forschungen mit LSD-25 wieder gleich direkt nach der Seite, wo er 1938 aufgehört hat. Er hat sich da schon eine Lücke offen gelassen. Und er hat es ja dann immer...
Also er hatte möglicherweise den Plan, dass er da nochmal ansetzen wird.
Irgendwie vielleicht schon. Also es ist schwierig zu sagen, weil natürlich diese Labortagebücher sehr oft so gegliedert sind, dass man einfach nach einem Stoff dann wieder Lücken offen lässt. Und er hat ja immer behauptet, er hätte da an Coramin gedacht, das war ein Konkurrenzprodukt, also er wollte eigentlich ein Kreislaufstimulanzprodukt herstellen. Und er hatte dann interessanterweise bei seinen ersten Selbstversuchen, die er dann bewusst gemacht hat, ja auch gedacht, er hätte so etwas wie Pervitin entdeckt. Das war ja ein sehr wichtiges Mittel in dieser Zeit, vor allem in Nazi-Deutschland. Und ich habe einfach die These dann aufgestellt, dass er die Versuche erst aufnehmen konnte, weil nachdem er 1938 dieses erste Mal LSD-25 synthetisiert hatte und dann die Forschung als irrelevant zurückgewiesen worden ist, wurde ausgerechnet 1939 wurde die industrielle Produktion mit Mutterkorn aufgenommen und bis 1943 war natürlich viel mehr Mutterkorn verfügbar und der Preis war so viel kleiner geworden, dass er das auch verantworten konnte. Plus er hatte in der Zwischenzeit noch ein anderes Medikament, Metergin, wenn ich mich richtig erinnere, entwickelt und seine Stellung bei Sandoz war sicher gefestigter nach dieser Entdeckung und er konnte sich schon erlauben, ein bisschen von dieser Versuchssubstanz sozusagen zu verschwenden. Aber zuvor, also in den 30er Jahren, war er noch darauf aufmerksam gemacht worden von seinem Vorgesetzten, also von Arthur Stoll, vom Direktor von Sandoz. Er müsse sich mikrochemische Methoden aneignen, wenn er mit so teuren Laborstoffen wie eben dieser Lysergsäure arbeite. Und dann 1943 war das irgendwie nicht mehr sein Thema, dass er da... Also es gibt auch keine Stelle, wo ihm dann irgendwie vorgeworfen würde, dass er jetzt diese wertvolle Laborsubstanz nochmals versucht hätte.
Mhm. Ja. Er entdeckt dann ja 1943 bei diesem ziemlich legendär gewordenen Arbeitsunfall einigermaßen zufällig, dass das LSD bzw. die Wirkung von dieser Substanz. Und es ist ja ein Stoff, dessen Besonderheit ist, dass bereits eine winzige Dosierung einen ziemlich großen Effekt haben kann. Hm. Du nennst das in deinem Buch eine fast Nicht-Materie. Was macht denn so eine Substanz aus, die eigentlich so an der Schwelle zum Immateriellen ist?
Ja, ich glaube, das Schwierige ist, dass wir uns das heute gar nicht mehr so vorstellen können, aber das muss ja schon ungeheuer gewesen sein, wenn plötzlich eine solch kleine Dosis solch große Effekte hervorruft. Und er konnte sich das ja selbst gar nicht vorstellen, deswegen hat er bei seinem ersten willentlichen Selbstversuch nach dem Arbeitsunfall hat er massiv überdosiert, weil einfach die kleinste Menge wahrscheinlich nicht nur die er sich vorstellen konnte, sondern auch die überhaupt messbar war und die überhaupt als Dosis möglich wahrgenommen hat. Und man kann fast behaupten, dass darüber so etwas wie überhaupt die Psyche, wie wir sie heute kennen, als Konzept entstanden ist. Also Hoffmann hat sich dann diese Wirkung dieser Fast-Nicht-Materie so erklärt, dass das eben so in einem rein psychischen Gebiet etwas hervorrufen muss. Und ist vielleicht für uns ein bisschen eine schwierige Vorstellung, aber das Konzept der Psyche entsteht ja dann eigentlich auch erst über LSD und die Psychopharmaka. Und 1943, als er das erste Mal LSD nimmt, gibt es dieses Projekt, Konzept der Psyche, wie wir es heute kennen, noch gar nicht. Und man könnte wie die These aufstellen, dass eben erst mit dieser extrem geringen Menge, die eben nicht wahrnehmbar ist und die ja auch vom Körper her, also vorher waren, also ich meine Kokain oder auch Amphetamine waren ja so Antriebsstoffe für den Körper und eben eigentlich gar nicht unbedingt für die Psyche. Und irgendwie konnte man das einfach in diesem herkömmlichen Konzept von Stoff und Wirkung nicht einordnen. Und deswegen kam er dann wie so auf die Idee, ja, das muss so rein psychische Regionen geben. Interessanterweise wird dann die Psyche aber auch sehr stofflich gedacht. Im Zusammenhang mit diesen LSD-Experimenten, die ja, also LSD wurde zuerst auch genommen, um Modellpsychosen auszulösen. Und gleichzeitig hat man in der psychiatrischen Klinik in Basel vor allem hat man sogenannten Schizo-Urin, also Urin von schizophrenen Patienten gesammelt und versucht daraus eine Substanz herzustellen und zu schauen, ob das auch psychische Effekte auslöst. Also die Frage dahinter war natürlich immer, kann man die Psyche biochemisch oder chemisch steuern? Und wenn man dieses Konzept natürlich im Kopf hat, dann macht es schon Sinn, Urin von psychisch Kranken sozusagen wieder umzuarbeiten und zu schauen, ob da irgendein Stoff drin ist, der eben die Psyche so stark verändert.
Mhm. Was bedeutet es denn, dass ausgerechnet Albert Hofmann diesen Stoff entdeckt? Er ist ja so gerade in den Anfängen von LSD auch eine prägende Figur. Gerade durch diese Selbstversuche formt er ein erstes Bild von dieser Substanz. Spielen da vielleicht auch so seine persönlichen Ansichten eine Rolle?
Ja, ich glaube schon, dass seine persönlichen Ansichten eine Rolle gespielt haben. Eben nur schon der Umstand, dass er eigentlich zuerst gedacht hatte, er hätte Pervitin, also einen Pervitin-ähnlichen Stoff entdeckt. Also man muss sich wirklich mal das erste Protokoll von seinen Selbstversuchen genau anschauen. Also das ist wirklich sehr spannend. Erstens, weil er da eben auf dieses Pervitin kommt und der Arzt, der ihn untersucht, der hat eben selbst auch viele Erfahrungen mit Pervitin. Und die haben eigentlich das Gefühl, es würde sich eben um ein Herz-Kreislauf-Stimulanz handeln. Man könnte jetzt auch noch weitergehen. Ich glaube auch, seine Faszination für Ernst Jünger und auch rechtsnationale Kreise, sagen wir es mal ein bisschen moderat, könnte sicher eine Rolle gespielt haben. Einfach so dieses, er versuchte einfach einen anderen, er wollte eigentlich einen anderen, also es spielt vor allem so gesehen eine Rolle, weil er eigentlich einen anderen Stoff gesucht hat, als den er dann gefunden hat. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen die Ironie an der Geschichte, weil Albert Hofmann hat seine Geschichte immer so ein bisschen so erzählt, nicht er hätte quasi LSD entdeckt, sondern LSD hätte eben ihn gefunden. Also er war so in seiner Geschichte, es ist teilweise so ein bisschen wie die Weihnachtsgeschichte. Es kommen dann auch Planetenkonstellationen vor bei seiner Geburt, die es erklären sollen, weshalb er dann eben der erste menschliche Versuchsgegenstand des LSDs war. Also er schreibt es eigentlich immer sehr stark von der Substanz aus. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Rolle spielt. Aber eben, es ist schwierig zu sagen, wie das dann alles miteinander zusammenhängt. Interessanterweise macht er dann auch die ersten bewussten Selbstversuche dann wieder während des Aktivdienstes. Das finde ich auch eine heute nach...
Also im Krieg?
Ja. Also die Schweiz tritt ja dann natürlich nicht in den Krieg ein, aber während seines Aktivdienstes 1943 in Tessin macht er Selbstversuche. Das klingt für unsere Augen und Ohren heute so ein bisschen merkwürdig. Aber in dieser Zeit wurden einfach auch diese Versuche ganz anders durchgeführt. Also ich meine, auch zu Psilocybin liest man dann im Sando-Archiv, dass ein Mitarbeiter irgendwie vor dem Mittagessen noch ein bisschen Psilocybin genommen hat und er sei dann ohne Probleme mit dem Auto nach Hause zum Mittagessen gefahren. Ja, die Zeiten haben sich schon extrem geändert.
Ja, in der Tat. Zu diesen, ja, ich sag mal, zu dieser subjektiven Sicht auf LSD zählt ja auch diese westliche Vorstellung einer Körper-Geist-Dualität. Auf die kommst du auch mal wieder zu sprechen. Also, dass es auch eine Rolle spielt, dass es nicht unbedingt nur von Albert Hofmann, sondern auch in diesem Kulturkreis, sage ich mal, entdeckt wird, ne?
Ja, also eben ich habe das Gefühl, sogar diese Körper-Geist-Dualität, wie wir sie heute kennen zumindest, also auch mit diesen, also gerade was ja bei den Drogen dann später wieder eine Rolle spielt, mit dieser merkwürdigen Trennung zwischen Stoffen, die psychisch und Stoffen, die körperlich abhängig machen, das wird eigentlich erst über LSD und über die Psychotropen in dem Sinne so konstruiert, würde ich behaupten. Also auch das ist nicht eine natürliche Gegebenheit, wie wir uns und unseren Körper und diese Zusammenhänge zwischen Geist, Körper und Seele, Psyche und so weiter sind. Das verändert sich auch immer. Und das ist eben sicher auch etwas, das auch immer an Stoffe, die wir meistens dann eben als Drogen bezeichnen, gekoppelt ist.
Danach, das hattest du eben auch schon kurz erwähnt, gelangt LSD ja aus dem Labor in die Psychiatrien. Ja. Was hatte man sich, das ist ja ein paar von diesen Vorgängen da mit dem Schizo-Urin und sowas beschrieben, aber was hat man sich da grundsätzlich erstmal von erhofft, dass man da zum Beispiel Schizophrene mit behandeln kann? Oder du hast von diesen Modellpsychosen, hast du auch erwähnt, was hatte man da für Ideen?
Also man hatte ganz viele verschiedene Ideen, wie ja bei eigentlich allen Substanzen, die in medizinische oder klinische Testsituationen kommen, ist ja eigentlich immer die Hoffnung, dass man möglichst viele Indikationen findet. Und ich meine, LSD wurde für alles Mögliche gehandelt, um Leute eben von Schizophrenie zu heilen oder von Alkoholismus oder was auch immer. Interessanterweise, und das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste an der Einführung von LSD in die Psychiatrie unter dem, gab es sogar einen Markennamen, Delicid, war eigentlich ein zugelassenes Präparat, ist, dass in diesem Beipackzettel für Delicid steht, dass es explizit eben auch für die Psychiater selbst ist. Und dabei geht es darum, dass die Psychiater in die Lage versetzt werden sollten, bei sich selbst Modellpsychosen auszulösen, um so die Gedanken- und Geisteswelt ihrer Patientinnen und Patienten besser nachvollziehen zu können. Und das finde ich eigentlich bemerkenswert, weil das ist eigentlich eine, auch wenn man an die sich verwandelnden Verhältnisse zwischen Ärzten, Psychiatern und Patientinnen und Patienten denkt, ist das ja schon ein Meilenstein, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Man könnte eigentlich auch die Behandelnden in die Lage zu versetzen, versuchen eben das Innenleben ihrer Patienten besser zu verstehen. Aber da gab es dann auch sehr viele merkwürdige Versuche. Also man hat dann auch teilweise, zunächst muss man vielleicht noch sagen, also in die Psychiatrie wurde es wahrscheinlich eingeführt als, also es war gedacht als Ersatz für die Schockkuren, also vor allem für so Insulinschockkuren, um diese zu ersetzen, die auch sehr, sehr gefährlich waren für die Patientin. Und man hat es eigentlich heimlich in die Psychiatrie eingeführt. Also man hat zuerst Versuche dort gemacht, ohne dass man das jemandem gesagt hat. Bei den ersten Publikationen heißt es dann, dass alle dann ihr Einverständnis gegeben haben. Aber auch bei den Psychiatern scheint es so gewesen zu sein, dass dem einen oder anderen dann einfach ein bisschen LSD in den Pausenkaffee gekippt wurde. Und der ist dann fast durchgedreht, bis er, also er hat es dann erst viel später natürlich erfahren, dass sie meine kleine Dosis LSD eben da in Pausentee oder was auch immer gekippt haben.
Wow. Auch da haben sich die Zeiten geändert, könnte man meinen.
Ja, das wäre heute wahrscheinlich schwere Körperverletzung.
Ja, dann hast du noch einen zweiten Erzählstrang, sage ich mal, in deinem Buch. Und zwar die Entdeckung vom Psilocybin. Diese Geschichte beginnt ja eigentlich mit zwei Hobbyforschern, ja, und zwar Gordon Wasson und seiner Frau Valentina Wasson. Ich würde sagen, zwei totale Pilzenthusiasten, die irgendwie gehört haben, dass es in Mexiko sogenannte Zauberpilze gibt. Und dann machen die sich auf die Suche nach diesen Pilzen. Wer sind diese beiden und mit was für einer Vision begeben die sich auf die Suche nach den Pilzen?
Ja, also dieses Paar ist wirklich, das hat mir sehr viel Freude bereitet in den Quellen, muss ich zugeben. Die Legende ist immer, sie seien auf ihrer Hochzeitsreise irgendwie in Catskill Mountains gewesen und Frau Wasson, Valentina, die aus Russland stammte, die hätte mit Enthusiasmus Pilze gesammelt und diese auch zu einem Essen am Abend gekocht und ihr Mann Gordon Wasson hätte sich geweigert, diese Pilze zu essen, weil er so eine Abscheu hat und sich ganz sicher war, dass er am nächsten Tag nicht mehr leben würde. Und haben dann über dieses einigermaßen persönliche Erlebnis eine riesige Theorie, sie haben auch ein richtig dickes Buch über Pilze, Geschichte und Russland, Mushrooms History, und ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, geschrieben. Und die Theorie dahinter war, dass es Kulturen gäbe, die absolut Pilz lieben, also jetzt kommt mir das Wort natürlich nicht.
Die Mykophilen und die Mykophoben.
Genau, die Mykophilen und die Mykophoben Kulturen gäbe. Und daraus haben sie eine riesige Theorie gemacht. Im Hintergrund stand dann immer die Idee, dass eigentlich der Ursprung der Religion oder überhaupt von religiösen Empfindungen mit diesen Pilzritualen zusammenhängen muss. Und sie haben sich einfach in den Kopf gesetzt, die haben keine Anstrengung gescheut. Also die hatten auch Kontakt mit allen wichtigen Forscherinnen und Forschern. Und das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, wenn man nicht weiß, dass Gordon Wasson Vizedirektor von JP Morgan war. Also der war Banker, der war Wall Street Banker und hat eigentlich einfach als Hobby diese Pilze untersucht und unglaublich teure und wichtige und schöne Bücher zu Pilzen publiziert mit seiner Frau zusammen. Und der Anlass für ihre Erforschung des Süden Mexikos war es waren mehrere Gründe. Er hatte mit vielen wichtigen Mykologen, aber auch mit Altertumswissenschaft. Also er hatte wirklich mit unglaublich breiten Briefkontakt mit Menschen. Und dann war hier, ausgerechnet hier in Zürich, war im Riedberg-Museum ein Pilzstein aus Mexiko ausgestellt. Und sein Verleger, der wieder irgendwie in Mailand oder Turin war, Herr Martersteig, hat diesen Pilz gesehen und war sich sicher, dass das für Wasson wichtig ist und hat ihm eine Fotografie geschickt von diesem Pilzstein. Und Wasson ist dann mehr oder weniger gleich ins Flugzeug gestiegen und die sind dann immer im Sommer nach Mexiko, haben aber keinen Aufwand gescheut. Also er hat dann zuerst mit den wichtigsten Ethnobotanikern in Amerika telefoniert und die getroffen, hat auch alle Anthropologen, die schon mal auf der Suche dieses die Orana Gattel gewesen waren, aufgetrieben, hat an einen Arzt im Süden Mexikos, der etwas dazu publiziert hatte, geschrieben, obwohl er wusste, dass das ein sehr schlimmer Nazi war. Also das gibt auch so eine ganz merkwürdige Geschichte. Schon 1938 waren zwei Forscherteams im Süden Mexikos aufeinander getroffen auf der Suche nach diesem, wie der Pilz übersetzt heißt, das Fleisch der Götter. Und die eine Gruppe war amerikanischer Anthropologe. Ich bring's nicht mehr ganz zusammen. Auf alle Fälle sind die da ziemlich aneinander geraten, eben weil der eine der Forschenden war ein bekennender österreichischer Nazi, der im Süden Mexikos als Arzt tätig war, und bei der anderen Gruppe war dafür ein britischer Geheimagent dabei. Also auch eine ganz merkwürdige Konstellation von Interessen. Aber niemand hat diesen Pilz wirklich, konnte dieses Pilzes habhaft werden, und Gordon Wasson und seine Frau haben dann unter anderem auch mit einem Ethnomykologen in Paris und so weiter haben diese Fährte aufgenommen. Was wirklich spannend ist an diesen Forschungen, ist dann nicht nur dieses große Netz an wissenschaftlichen Kontakten, die Wasson hatte, sondern die ersten Kontakte zu den Indigenen im Süden Mexikos hat er über eine Missionarsgruppe gefunden, also über eine evangelikalische Mission im Süden Mexikos. Er hat dann aber auch die Banco de Mexico hat ihm das Flugzeug zur Verfügung gestellt, und bei der Danksagung zu diesem Großprojekt wird dann auch Eastman Kodak und die Container Corporation und General Motors und allen wird gedankt. Also war ein riesiges Forschungsprojekt, das da angelaufen ist, um diese Pilze zu suchen. Plus vielleicht noch das als letztes zu diesem Beginn der Forschung nach diesen Pilzen im Süden Mexikos. Die Mazateken, die vor allem diese psilocybinhaltigen Pilze für ihre Rituale, würde ich jetzt mal sagen, für ihre medizinischen Rituale gebraucht haben. Dort war ein riesiges Staudammprojekt in Gang. Und die mussten oder sollten eben vom mexikanischen Staat umgesiedelt werden. Und während dieses Umsiedlungsprojektes wurden sie dann eben auch von Anthropologen studiert. Und von diesen Anthropologen waren dann auch wieder Menschen dabei, als Gordon Wasson diese Pilze gesucht hat im Süden Mexikos. Also die waren dann sehr eng wieder mit ihm verbunden. Es sind einfach sehr viele gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Es geht dann eben auch um die Nationalstaatenbildung in Mexiko und die Integration, wenn man das jetzt mal nett sagen möchte, von indigenen Völkern in Mexiko. Es sind sehr viele Zusammenhänge, und ich denke, das macht es dann eben spannend, wenn man eben nicht nur eine Substanz anschaut, sondern auch die gesellschaftliche Einbettung dieser Substanz und wie sich diese dann verändert. Und als dann eben Sando, dieses Psilocybin, habhaft wurde, wurde dann eben gesagt, man hätte das jetzt im Dunkel der mythischen, ja, wie soll man sagen, einfach entrissen, also dieser Magie entrissen, und jetzt ist es eben ein wissenschaftlicher Stoff geworden wurde.
Ja. Ja, zu dieser Entzauberung kommen wir auf jeden Fall auch noch. Aber erstmal, als die Wassons dann nach einem, wie du schon beschrieben hast, größeren Aufwand, der dann irgendwann auch diese Pilze gefunden, oder haben da jemanden gefunden, der die denen auch gibt und mit denen diese Rituale durchführt. Was für eine Art Pilzkultur haben die beiden dann in Mexiko da angetroffen?
Ja, wenn man sich die Quellen anschaut, dann war das einigermaßen unspektakulär. Also sie haben es sehr schnell geschafft, dass sie bei einer solchen Pilzzeremonie dabei sein durften. Sie lagen dann stundenlang auf dem Boden einer dunklen Hütte, wo ein improvisierter christlicher Altar merkwürdigerweise stand, und sie haben dann divinatorische Seancen gemacht. Also es ging dann darum, da lange Kaffee und Maisbohnen zu legen, und man durfte irgendwie Fragen stellen, und Wasson hat dann sogar noch irgendwie gelogen und gefragt, wie es seinem Sohn gehe, ob der überhaupt in Boston sei.
Den es gar nicht gab.
Den es gar nicht gab, genau. Und das Spannende ist wirklich am Anfang, zumindest legen das wirklich die Quellen, die überliefert sind, also von seiner ersten Expedition nahe, war das eigentlich todlangweilig. Also es hat einfach stundenlang gedauert. Sie durften natürlich die Pilze auch gar nicht einnehmen, weil die Pilze waren ja nur für die Curanderos oder Curanderas, also für die Medizinmänner, Frauen, wie man sagen würde. Und gar nicht eben für die an diesen Ritualen Teilnehmenden. Zumindest so, wie das in dieser Zeit bei den Mazateken gehandhabt wurde. Und ja, und dieses Ritual hat sich dann schon immer so ein bisschen verändert. Also Vossen hat dann auch über den Gemeindevorsteher sich gewünscht, eine andere Curandera besuchen zu dürfen. Diese heute legendäre Maria Sabina kam dann ins Spiel, die eigentlich gar keine Curandera war. Wie mir Leute selbst in Wautla, wo ich da war, gesagt haben, die sei eigentlich gar keine Curandera gewesen. Die hätte eigentlich Ziegen gehütet und einfach schon oft von diesen Pilzen einfach gegessen während des Ziegenhütens, und irgendwie sei die dann von diesem Gemeindevorsteher gezwungen worden, mit Vossen diese Seance zu machen. Also auch eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, dass ich weiß, wie es wirklich gewesen ist. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass es nicht so gewesen ist, wie man sich das nachträglich vorstellt, mit gehen da alle hin und es ist ein Riesenfest und man nimmt Pilze und es spielt noch Musik und so weiter. Sondern es war eigentlich es ging stark um divinatorische Sachen. Das beinhaltete in dem Zusammenhang eigentlich auch das Krankheitsgeschehen. Also der Curandero, die Curandera nahm diesen Pilz, um zu sehen, was mit dem Kranken passieren wird. Oder er nahm diese Substanz, um herauszufinden, wo sich etwas, das man schon lange sucht, befindet oder solche Dinge. Oder um etwas vorherzusagen. Und Vossens hatten einfach diese fixe Idee im Kopf, dass es sich da um den Ursprung der Religion handeln muss. Und deswegen haben sie aus diesem Stoff dann auch so eine riesige Geschichte gemacht. Plus eben aus dieser Seance, weil das war sogar ein Anthropologe, also ein studierter Anthropologe, der eigentlich auch ursprünglich ein österreichischer Ingenieur war, der nach Mexiko gekommen war, der diese ersten Seancen aufgezeichnet hat. Und selbst wenn man das heute liest, ist es furchtbar langweilig. Also sehr, sehr enttäuschend eigentlich. Man erwartet jetzt da eine Riesensause und dann...
Aber irgendwann kam ja dann doch auch das ekstatische Erlebnis für die Vossens, oder?
Ja, man kann sogar sagen, und das ist ein mexikanischer Historiker, der das schon in den 1960er Jahren behauptet hat, die Vossens, oder vor allem Gordon Vossen, sei der erste Mensch gewesen, der eigentlich mit diesen Pilzen eine Ekstase erlebt hat, weil er auch der erste gewesen war, der überhaupt auf der Suche nach Ekstase war. Die anderen Menschen, die das vorher zu sich genommen hatten, waren nicht auf der Suche nach Ekstase. Für die gab es gar dieses Konzept von Ekstase gar nicht. Das wäre ja vielleicht auch etwas, was man noch diskutieren könnte. Also ganz generell, gibt es so etwas wie ein psychedelisches Erlebnis schon, bevor man das Konzept von Psychedelika hat? Oder braucht es so ein Konzept wie eben von dem Psychedelika, um überhaupt ein psychedelisches Erlebnis haben zu können?
Eine Erwartungshaltung.
Also deswegen finde ich diese Frage mit der Ekstase sehr schön, weil ich glaube, man kann wirklich zeigen, dass es nicht so ist, dass einfach diese Substanz Psilocybin eine Ekstase sozusagen auslöst, sondern dass es ganz viele andere kulturelle und weitere Ingredienzen braucht, damit ein solcher Stoff dann eben eine Ekstase auslöst. Man kann sicher sagen, bei den Indigenen hat dieser Stoff keine Ekstase ausgelöst. Erst bei diesem westlich geprägten Vorstellungen wurde dann daraus eine Ekstase. Also eigentlich erst im Körper des ersten Gringos, der die eingenommen hat, ist dann die Ekstase entstanden.
Ich fand auch sehr interessant, in dem Gebrauch, in dem indigenen Gebrauch, sind die Pilze ja auch auf eine Art ähnlich wie das Mutterkorn in eine Geschlechtlichkeit eingebunden. Ja, also okay, das Mutterkorn nur in dem Sinne, dass es mit der Mutter in Verbindung gebracht wird durch diese Natalmedizin. Aber auch, ja, kannst du vielleicht was dazu sagen, zu dieser Paareinnehmung und sowas?
Also ich habe das alles nicht mehr jetzt ganz präsent im Kopf, aber es ist ganz sicher so, dass diese Pilze immer in einer bestimmten Anzahl auch eingenommen werden mussten. Und das hat eben damit zu tun, dass die als männlich und weiblich angeschaut wurden. Und deswegen war diese paarweise Einnahme sehr wichtig. Auch das kommt auch in den Namen, also in den indigenen Namen für diese Pilze zum Ausdruck. Also es gibt dann Mann, Frau und Kind, wenn ich das richtig erinnere. Und ich glaube, Hoffmann hat das nicht sehr bewusst gemacht, aber es ist natürlich schon, er mit seinem LSD, mein Sorgenkind, und dann wieder das Mutterkorn als eigentlich ist eben das Mutterkorn die Mutter seines Sorgenkindes, aber er hat es natürlich immer als sein Sorgenkind gesehen. Hätte sie eigentlich auch als das Sorgenkind des Mutterkorns sehen können. Aber.
Total, ja. ja, ich muss auch gerade daran denken, die Wassons haben ja auch in diesen Ritualen dann was Sexuelles beobachtet, ja. Also wenn dann die Töchter von der Maria Sabina waren, das glaube ich, auch in Zustände gekommen sind, wo sie irgendwie gestöhnt haben und sowas. Ja, das wurde ja von denen interpretiert, richtig?
Ja. Ja, und das scheint wirklich auch erst mit der Zeit reingekommen zu sein. Also Wassons, muss man vielleicht noch kurz einschieben, haben im Life Magazine 1957 einen sehr großen Artikel über dieses Thema geschrieben und damit wurde dann eigentlich Psilocybin weltweit bekannt. Und da sind dann aber schon Maria Sabinas Töchter, ja, die so ein bisschen lüstern, auch noch mit von der Partie sind, die er eigentlich aufgeboten hat. Also das war am Anfang war wirklich weder Musik noch, dass da andere Menschen dabei gewesen sind. Das war eigentlich auch keine Gruppenveranstaltung, sondern es war meines Wissens, zunächst war es sicher stärker einfach zwischen dem Curandero, der Curandera und dem zu behandelnden Menschen oder dem Menschen, der eben Hilfe gesucht hat bei dieser Person. Und so wurde es dann wie so ein Gruppenereignis und eben diese Töchter von Maria Sabina wurden eigentlich einfach, ja man würde sagen, heute einfach aufgeboten, das ein bisschen aufzupeppen. Ja. Und nachher wurde das dann eine Riesengeschichte und dann kamen alle Leute aus den USA und schließlich mussten sie sogar ein Flugfeld einrichten und Walt Disney kam und die Beatles und Mick Jagger und alle. Ich meine, wenn es wirklich nur darum gegangen wäre, auf einem feuchten, lehmigen Boden 3-4 Stunden im Dunkeln irgendwie Maiskörner zu legen, ja, das wäre wahrscheinlich kein Schlager geworden.
Was ich an diesen Begegnungen grundsätzlich irgendwie faszinierend finde, ist, dass ja irgendwie auch zwei epistemische Modelle miteinander kollidieren. Ja, zum einen ein von wissenschaftlicher Neugier getriebenes Unternehmen, das irgendwie Wissen sammeln möchte und verfügbar machen will, und dann wiederum ein Wissen, das ganz bewusst geheim gehalten wird. Ja, dieses indigene Wissen um die Pilze. Auch die Curanderos bekommen dann ja teilweise auch Probleme, weil sie dieses Wissen mit den Weißen teilen. Gleichzeitig haben auch beide so einen Anspruch auf Heilung im weitesten Sinne. Wie siehst du so diese vermeintliche Inkongruenz von diesen zwei Wissenssystemen?
Also ich finde das ein extrem spannendes Thema immer noch. Also diese Übersetzung oder dieses Überführen von Substanzen in andere Kulturen, das kann man ja bei den synthetischen Drogen jetzt vielleicht nicht, aber auch Kokain musste ja mal aus dem lateinamerikanischen Gebrauch in dieses westliche Gefüge übersetzt werden. Ja, ich finde es einfach spannend, wie viele Missverständnisse sich dann eigentlich darum immer ranken. Also eigentlich haben ja die Wassons, könnte man ein bisschen böse sagen, die Mexikaner oder die mazatekische Verwendungsweise des Psilocybins total missverstanden. Und etwas völlig anderes daraus gemacht. Und nachher auch, als dann wieder diese ganzen Westler, also vor allem die Gringos, nach Mexiko gekommen sind, hatten dann die Mexikaner wieder das Gefühl, ja, die haben, weshalb tun die das? Also die sind so verzweifelt, die erhoffen sich jetzt Erlösung, wenn sie da dieses Psilocybin nehmen können. Ja, also dazu könnte man jetzt ganz, ganz viel sagen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da wirklich einsteigen soll. Was ich wirklich interessant finde, ist dann, wenn Sando dieses Psilocybin, also zunächst können sie es im Labor dann die Pilze herstellen und dann auch synthetisch und die Pilze brauchen sie dann eigentlich gar nicht mehr, sondern man kann es synthetisch herstellen. Und sie feiern das eben wie so als ein Abschluss. Also jetzt hat man diesen Stoff sozusagen dem mythischen Geheimen entzogen und also kommen dann auch wieder diese Metaphern der Aufklärung. Also man hat jetzt quasi Licht ins Dunkel gebracht und man kann es aber auch fein säuberlich dosieren, man weiß genau, wie die chemische Zusammensetzung ist und so weiter. Und dann passiert aber etwas ganz Merkwürdiges. Dann fragen sie sich plötzlich, also vor allem Gordon Wasson war immer eigentlich gegen diese Pillen, hat immer gesagt, ja, dass er, das Einzige, the real thing ist wirklich diese Pilze da bei den Mazateken, die da frisch gewachsen sind. That's the real thing. Alles andere sei nichts. Dann hat man einerseits aus im Labor gezüchteten Pilzen hergestelltes sozusagen natürliches Psilocybin und dann letztlich das rein synthetische Psilocybin in Pillenform. Jetzt stellen Sie sich in Basel bei Sander die Frage, ja, wie testen wir jetzt, ob die Wirkung eigentlich dieselbe ist? Und also ich war dann wirklich ziemlich erstaunt, was die Lösung war. Sie haben die Pillen wieder zu Maria Sabina.
Der Curandera.
Zur Curandera Maria Sabina in den Süden Mexikos gebracht und die hat dann die Pillen eingenommen und bestätigt, dass die Wirkung dieselbe sei. Also da hat man dann, war man wieder an den Grenzen mit dieser westlichen Rationalität, weil natürlich Wirkungen zu beschreiben, also gerade wenn es eben um psychische Wirkungen geht, das ist dann wieder nicht ganz so einfach. Und dafür hat man dann wieder eine indigene Curandera gebraucht, um diese Identität der Wirkung zu bestätigen. Und man war sehr, sehr überrascht, dass diese Indigenen so gerne diese Pillen genommen haben. Die waren nämlich ihrerseits ziemlich begeistert und haben dann gefragt, ja, das heißt, ihr könnt eigentlich, also jederzeit könnte man jetzt Psilocybin zu sich nehmen. Weil in dieser indigenen Ordnung war das Psilocybin nicht nur heilig und nicht verkäuflich und nicht handelbar und sehr, sehr spirituell sehr wichtig, sondern es war natürlich auch saisonal verfügbar oder nicht. Also es war dann nur nach der Regenzeit hatte man solche Pilze, klar konnte man sie noch trocknen und so die Haltbarkeit ein bisschen herauszögern. Aber die fanden das natürlich eigentlich eine ziemlich coole Sache, wenn man jetzt das ganze Jahr Psilocybin haben könnte. Das mit der Dosierung ist dann wieder eine andere Frage und die mit der Pille. Aber das ist eigentlich auch, ich finde es ein schönes Bild, diese Vorstellung. Ich habe auch ein Bild in meinem Buch, wo Hoffmanns Psilocybin-Labor abgebildet ist und man hat eigentlich die Pilze in Form von Laborpilzen auf dem Tisch und die Pilze als Bild und dann aber noch ein Röhrchen mit Psilocybin und einfach wie viele Formen das es gibt. Und ich glaube, es ist dann eben schon mitentscheidend, in welcher Form diese Substanz dann vorliegt. Auch für die Wirkung. Mhm.
Das finde ich auch interessant, da kommen deine Erzählstränge sozusagen ja auch wieder zusammen, wenn die Wassons dann mit Albert Hofmann zusammenkommen und er dann das übernimmt, das Psilocybin aus den Pilzen zu isolieren. Ich finde, in diesem Kapitel oder in diesen Kapiteln wird auch deutlich, dass diese Substanzen damals noch ein viel kontingenterer Gegenstand waren, dass er dann auch auf die Idee kommt, okay, ich setze mich auch ins Flugzeug mit meiner Frau und wir fliegen nach Mexiko und probieren das einfach auch mal aus. Zeigt ja so einen ganz ja, unbeschwerten, irgendwie eher von Neugier geleiteten Umgang mit diesen Substanzen, noch frei von diesen ja, Risikodiskursen, die dann kurz danach irgendwie einsetzen, richtig?
Ja. Ja, mit diesen, also das ist wirklich so, ich glaube, man kann wirklich sagen, so bis 62, 63, als dann dieser Contergan-Skandal kommt, also mit diesem Schlafmittel von Grüntal, wo so viele missgebildeten Kinder auf die Welt kommen und auch schlagartig die Medikamentenzulassung viel strenger wird, also mit diesem Double-Blind-Verfahren. Bis da hat man einen ziemlich unverkrampften Umgang mit, was man heute als Drogen bezeichnet. Also man geht einfach hin, probiert so viel, bis einem übel wird. Und
bis der Magen rebelliert, sagt er, glaube ich.
Ja, ja, genau, bis der Magen rebelliert, oder? Es ist dann einfach, die Grenze ist dann einfach, was der Magen behalten kann und dann kommt es halt wieder hoch, ja, dann muss man halt einen Tag aussetzen. Und diese Pflanzen werden auch in alle möglichen Richtungen hin und her transportiert. Also das vielleicht jetzt mehr so als Anekdote, aber es ist ja eigentlich auch spannend, dass Du hast jetzt von dieser chemischen Strukturaufklärung bei Hoffmann, von diesem Psilocybin berichtet. Und dieser an sich ziemlich technisch klingende Sachverhalt hatte ja zur Vorbedingung, dass die Pilze irgendwie zu Hoffmann ins Labor gekommen sind. Und die kamen lustigerweise, also geht jetzt nicht um legal oder illegal, in dieser Zeit war LSD sowieso legal und Psilocybin. Aber das kam im Gepäck von Banken, die eben von JP Morgan irgendwie nach Paris mussten und haben dann noch ein paar Pilze mitgenommen. Und irgendwie finde ich einfach das Schöne an diesen Geschichten, dieser Verfremdungseffekt, wie das einfach, man hat das Gefühl, man sei in einer völlig anderen Welt. Da transportieren Banker irgendwelche psilocybinhaltigen Pilze, der wichtigste Psilocybin-Forscher arbeitet bei JP Morgan, Eastman Kodak und General Motors finanzieren das, die Banco de Mexico und die Missionarien unterstützen sie logistisch. Ja, was eigentlich alles dazukommen muss, damit so eine Substanz entdeckt wird und was nachher, wie viele Übersetzungsprozesse nachher wieder geschehen und wie sich das immer wieder verändert. In der Drogengeschichtsschreibung hat man immer das Gefühl, man hätte es mit einer definierten, klar definierten und sich nicht verändernden Substanz zu tun. Aber das Spannende ist, wenn man genau hinschaut, diese Substanzen verändern sich immer wieder. Und die Körper, die sie einnehmen, verändern sich eben auch immer wieder, weil sich die Vorstellung von Körper und Geist eben auch verändert. Also am Schluss ist eben gar nichts stabil. Und das macht es teilweise schwierig zum Erzählen, weil es dann nicht einfach, man kann nicht eine lineare Geschichte erzählen, ah ja, 43 wird dieser Stoff entdeckt und kann dann einfach anhand dieses stabilen Stoffes durch die Geschichte reisen und noch schauen, was das alles noch auslöst. Sondern es sind so viele Wechselwirkungen, aber ich glaube, das macht es dann eben auch spannender, weil man kommt auch ein bisschen weg vom Stoff selbst. Und kann aber auch besser verstehen, wie es kommen kann, dass jetzt eben auch so Stoffe wie Psilocybin und LSD wieder ganz neu bewertet werden und eben auch bewertet werden können.
Mhm. Ja, vielleicht ist, finde ich auch, das passt eigentlich auch dazu, die Diskurse aus dieser Zeit ein bisschen sprechen könnten. Zum Beispiel machen sich Albert Hofmann und ein Austauschpartner von ihm, der Orientalist Rudolf Gelbke, Gedanken darüber, ob es in diesen Substanzen ein objektives Element gibt. Mhm. Ja, was meinen die mit diesem objektiven Element?
Ja, die Diskussion dahinter ist, nachdem Albert Hofmann das erste Mal Psilocybe Mexicana im Labor einfach an seinem Arbeitsplatz eingenommen hat, nimmt alles einen mexikanischen Charakter an. Also er sieht nur noch mexikanische Muster und der ihn behandelnde Arzt wird zu einem Opferpriester und sieht so aus, als hätte er, würde jetzt dann gleich noch ein Messer aus Obsidian ziehen. Also bei Hoffmann nimmt einfach alles einen mexikanischen Charakter an. Und Rudolf Gelbke, auch eine ganz spezielle Figur, eigentlich Islamwissenschaftler, aber auch NZZ-Korrespondent und zeitweise Professor an der UCLA, glaube ich, der ist Orientalist. Und der hat sich vor allem mit dem Rausch und den Substanzen im Orient beschäftigt. Und er konnte sich einfach nie so richtig erklären, weshalb die Einnahme gewisser Substanzen, Muster und Erfahrungen aus bestimmten kulturellen Regionen hervorruft. Und die Frage war dann, ja, ist in diesen Substanzen wie schon vorprogrammiert, welche Wirkung dann eintritt? Also wenn man jetzt eben mexikanische psilocybinhaltige Pilze nimmt, sieht man eben mexikanische Muster. Das ist auch bei seiner Frau, die hat auch viele Experimente mit Psilocybin gemacht und die hat eben auch mexikanische Muster gesehen. Oder sieht man dann eben orientalische Muster, wenn man zum Beispiel Haschisch oder Opium nimmt. Und das Spannende an dieser Diskussion ist, gar noch nicht mal unbedingt, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber man kann die Frage eben dann in den Raum stellen, wie sind die Beziehungen zwischen Substanz und Wirkung? Gerade beim LSD sind wir uns eigentlich ein bisschen gewohnt aus der Geschichte, LSD ist so eine subversive Substanz, als ob das einfach in dieser Substanz eingeschrieben wäre. Und was wirklich sehr wichtig ist, eigentlich bei allen Diskursen über Drogen, gerade wenn es natürlich dann auch um die Verbote geht, ist immer, gehören diese Stoffe zu unserem Kulturkreis? Und selbst Albert Hofmann, wenn er dann in den 70er Jahren darüber spricht, ob man jetzt gewisse Substanzen verbieten soll oder nicht, dann argumentiert er eben genau wieder mit diesem objektiven Element in der Substanz der Droge selbst. Er sagt dann nämlich so ungefähr, ja, er fände, Haschisch sollte man eigentlich verbieten, weil Haschisch käme aus der orientalischen Kultur und sei so, ja, so auf das Innere bezogen und LSD eben nicht. LSD gehöre der westlichen Kultur an und es sei eine Droge, die eben den Geist nach, wo der Geist eben nach außen geht. Und sehr oft, wenn man sich die Diskurse über die Legalität oder Illegalität von Stoffen anschaut, dann ist eben dieses Eigene und das Fremde eine sehr wichtige Kategorie. Und deswegen finde ich das eine wichtige Diskussion, weil es einem erschließt, weshalb gewisse Stoffe legal sein sollen und andere nicht. Und weil es sehr viel mit unseren kulturellen Stereotypen zu tun hat. Und das wäre ja eigentlich dann jeweils nicht die Frage, aber das ist natürlich dann ein Argument, das sich eigentlich selbst in den Schwanz beißt.
Ja, generell werden diese Diskurse am Anfang ja auch schon von wie großen Namen geprägt, ja, wie Aldous Huxley, der ja auch diesen Begriff Psychedelic prägt und oder auch Ernst Jünger, den du auch schon erwähnt hattest, Timothy Leary und so weiter. Du siehst in diesen Diskursen ja eine Elite-Theorie, nennst du das. Ja? Also, ja. Was ist das Elitäre an diesen Ideen von diesen Menschen?
Ja, das Elitäre ist eigentlich, wenn es darum geht, wem diese Substanzen legal zur Verfügung stehen sollen und wer, oder respektive nur schon, wer sie nehmen soll und wer nicht. Und also gerade bei Albert Hofmann und sehr stark natürlich bei Ernst Jünger sind es eigentlich auch für die kulturelle Elite, die eben dafür gemacht ist, um solche Substanzen zu konsumieren. Und eigentlich so das Fußvolk sollte die Finger davon lassen, weil die sind geistig nicht weit genug entwickelt, dass sie damit umgehen können. Und das sehe ich so als Elite-Theorie, dass sie das eigentlich immer sehr stark auf den sogenannten wachen Geist oder so weiter. Und interessanterweise, wenn Ernst Jünger und Albert Hofmann solche Stoffe konsumieren, läuft er dann auch irgendwie Beethoven oder sowas. Also würde uns wahrscheinlich nicht in den Sinn kommen.
Ja. Ja, es kommt dann ja auch, das passt ja eigentlich auch dann zu dem geteilten Hintergrund von Jünger und Hofmann als Hofmann kennt ja offenbar Ernst Jünger auch, weil er ihn in seiner Zeit beim Militär lesen musste. Und nach diesem medizinischen und Interesse und dem Interesse am Rausch kommt dann ja auch ein militärisches Interesse an diesen Substanzen auf. Und was haben sich diese Militärs und auch ja vor allem Geheimdienste vorgestellt, wie die diese psychotropen Substanzen für ihre Zwecke anwendbar machen könnten?
Ja, psychotrope Stoffe standen eigentlich ziemlich schnell zwischen entweder den Doors of Perception, wie es Huxley genannt hat, also die Pforten der Wahrnehmung, also dieses Öffnende, oder Mind Control. Und das hat wieder mit dem zu tun, was wir am Anfang mal besprochen hatten, mit dieser Wirkung, also dieser physischen Wirkung dieser Substanzen. Also ist der Geist oder die Psyche, ist die wirklich biochemisch steuerbar? Und vor diesem Hintergrund gibt es wie so die positive Wendung ist eben die Pforten der Wahrnehmung, dass es einem Dinge ermöglicht wahrzunehmen, die man sonst nicht erkennen könnte. Oder eben das Dystopische, würde ich jetzt mal sagen, also diese totale Kontrolle der Psyche. Und da hatte schon in den 50er Jahren gibt es ein riesiges Projekt dann vom CIA, MK Ultra. Interessanterweise beginnt dann aber auch die Schweizer Armee in den 60er Jahren sich zu überlegen, ob man jetzt chemische Kampfstoffe aufgrund von LSD und Psilocybin herstellen könnte. Und da ist dann natürlich die Hoffnung, einfach den Gegner zu verwirren, aber es gibt ziemlich ausführliche Berichte über LSD und Psilocybin als chemische Kampfstoffe. In einem sogenannten humanitären Krieg, wie der dann heißt. Also man hat das Gefühl, man könnte dann einen Krieg führen, in dem man die Menschen eben nicht töten muss, sondern es gibt dann ganz merkwürdige Fantasien. Man hofft dann beim schweizerischen Generalstab, dass man eben die Unterjochten dann eben auch dank LSD und so weiter dazu bringen würde, dass sie eigentlich umsonst für einen arbeiten würden. Aber das zeigt auch wieder die Offenheit dieser Substanzen. Und das trifft sicher nicht nur auf LSD und Psilocybin zu. Aber je nachdem, wie man sie framet, sind die Wirkungen ganz andere. Oder zumindest die vorgestellten Wirkungen sind ganz andere. Und was ich vielleicht vorhin noch sagen wollte, auch wegen diesem, eben das eigene und das fremde und das objektive Element in der Substanz selbst. Neben dem eigenen und dem Fremden ist das Exotische eben dann eine sehr oft positive Wendung bei diesen Stoffen. Und deswegen war mir dieser Psilocybin-Teil im Buch so wichtig, weil ich immer noch nicht, also es gibt natürlich da auch eben einerseits so eher so Elitentheorien, wo man sagt, ja, Ende der 50er Jahre haben halt kulturell wichtige Persönlichkeiten, seien jetzt das Schauspielerinnen, Schauspieler oder Literaten, Beatniks und so weiter, begonnen LSD zu nehmen und auch darüber zu schreiben. Ich denke, ein Teil, den man schon nicht vergessen darf, ist sicher auch eben dieser Beitrag dieses Psilocybins, weil da steckt so dieses Exotische, dieses Fremde im Positiven Gewendete drin. Und über diese Seance mit Musik, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, da kommt schon auch so ein Teil rein, der eben dann wichtig ist für die weitere Geschichte, weil vorhin ist LSD extrem unsexy. Also es ist halt ein Medikament in der Psychiatrie und die meisten anderen Medikamente, die man in der Psychiatrie verwendet, die werden in dem Sinne nicht zu gegenkulturellen Stoffen oder zu Stoffen, die man freiwillig gerne einnimmt. Und das finde ich einfach auch so ein Teil der LSD-Geschichte, auch wenn so viel geschrieben worden ist über die Geschichte von LSD, da könnte man auch mal noch Forschung dazu machen, wie eigentlich dieser Wechsel wirklich aus der Psychiatrie in die Gegenkultur wirklich abläuft. Da sind mir die bisherigen Erklärungen einfach fast ein bisschen, nur weil Cary Grant irgendwie einen großen Artikel macht, schmeißen ja dann nicht einfach alle einen Trip ein.
Das finde ich auch interessant, dass in diesem Aspekt des eigenen und des äußeren / exotischen sich ja auch LSD und Psilocybin untereinander unterscheiden, richtig? Wobei die dann später, vor allem auch während diesem Prohibitionsprozess, eigentlich immer synonym miteinander behandelt werden. Ne? Irgendwie ganz viele, immer wenn man sagt, ja, LSD ist gemeint, dann war eigentlich die Substanz, um die es geht, bei irgendwelchen, hier bei diesem Timothy Leary Gefängnisexperiment, was war eigentlich Psilocybin, das sie benutzt haben, ja. Richtig? Also die werden dann irgendwie synonym benutzt, aber die unterscheiden sich ja auch in dieser Hinsicht, richtig?
Ja, ist eigentlich auch ein merkwürdiger Umstand, dass fast alles, was im kollektiven Gedächtnis als LSD, also als legendäre LSD-Experimente gespeichert ist, wie das Good Friday-Experiment oder auch all diese Versuche von Leary, wurde mit Psilocybin durchgeführt. Und das hat mich schon ein bisschen auf die Spur gebracht, dass eben LSD und Psilocybin eine wirklich wichtige gemeinsame Geschichte haben, obwohl sie eben nicht dieselben Substanzen sind und auch nicht die gleichen Wirkungen hervorrufen. Aber ich glaube, sehr oft treten eben so Substanzen so in Verbindung mit anderen Substanzen auf. Aber in dem Fall ist es einfach besonders eng und ja, auch wenn man viele Bücher liest zur Geschichte von LSD, dann wird eigentlich sehr viel über Psilocybin geschrieben, aber es ist dann immer einfach, eigentlich ist es über LSD geschrieben, aber eigentlich geht es um Psilocybin, wenn man genauer hinschaut. Aber wie das ganz genau zu erklären ist, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ob es um die Verfügbarkeit gegangen ist, aber das kann ich wirklich nicht sagen. Aber es ist eigentlich auch so eine spannende Geschichte. Was ich auch immer noch eine spannende Geschichte finde, ist, dass wir ja in Europa eigentlich auch genügend psilocybinhaltige Pilze haben, dass die aber erst konsumiert werden, seit man die mexikanischen Magic Mushrooms erforscht hat.
Stimmt, man findet dann auch welche.
Genau, in den 60er Jahren findet man dann zuerst in Frankreich, gibt es einen ersten Vergiftungsfall, weil eine Frau, glaube ich, sogar beim Spazierengehen mit ihrem Kleinkind hat irgendwie ganz viele kleine Pilze gegessen und hat dann eine Vergiftung und die kommt ausgerechnet zu Roger Ehm, einem der wichtigsten Erforscher des Psilocybins, der untersucht diesen Fall. Und dann merkt man überhaupt erst, dass man ja in Europa auch psilocybinhaltige Pilze hat. Und in der Schweiz gehen dann auch die Pilzvereine auf die Suche nach nach Pilzen, die Psilocybinen taten oder Psilocin. Und das ist ja eigentlich auch eine Frage, die in dem Sinne nicht wirklich geklärt ist. Also es gibt schon Erklärungsansätze. Man sagt, ja, das hätte dann auch mit der Inquisition zu tun und so weiter. Aber weshalb hat man das hier nicht konsumiert und in Mexiko schon? Dass man es nicht gekannt hat, das wäre ja die einfachste Erklärung, aber weshalb hat man es gar nicht versucht? Ja, ich finde das einfach ein spannendes Gedankenexperiment, dass eigentlich beides an beiden Orten vorhanden ist und an einem Ort wird es in ein Ritual oder in eine kulturelle Praxis übersetzt und am anderen Ort passiert einfach nichts. Und jetzt hier suchen natürlich auch alle am Schluss Psilocybin. Jetzt, wo man es weiß.
Zum Schluss würde ich gerne eigentlich nochmal zum Mutterkorn zurückkommen. Dein Buch endet ja auch damit, wie dann der Mutterkornanbau Mitte der 70er Jahre eingestellt wird. Du kennst diese Region ja ziemlich gut, du hast ja auch selber da gelebt und viele Interviews da geführt. Hat das Mutterkorn da im Emmental, ist das ja, glaube ich, deine Spuren da hinterlassen? Und wie blicken die Menschen, die dort leben, heute auf den Mutterkornanbau und auch auf das LSD?
Ja, das ist sehr interessant, dass dieses Mutterkorn immer noch sehr lebendig ist im Emmental wie auch im Luzerner Hinterland. Viele Leute, mein Leben hat mich da auch dahin verschlagen, eigentlich mitten in dieses Gebiet, auf eine Alp, wo dann eben auch sehr viele psilocybinhaltigen Pilze wachsen. Aber dann habe ich natürlich immer wieder mit den Leuten geredet, weil die haben mich natürlich gefragt, was ich sonst noch so tue im Leben. Da habe ich ihnen gesagt, ja, ich würde ein Buch über Mutterkorn schreiben. Sie sagen, was über Mutter? Ah, ja, die Wolfszähne, ja, das würden sie schon noch kennen. Also eben, die haben denen Wolfszähne gesagt, was schon mal interessant ist. Und fast alle hatten eine Beziehung dazu. Also die wenigsten haben noch selbst angebaut. Ich habe zwar auch mal bei einem Bauern gewohnt, der hat wirklich noch Mutterkorn selber angebaut. Da hatten wir auch noch die Erntevorrichtungen, das sogenannte Segel war da immer noch auf dem Dachboden. Aber fast alle hatten eine Beziehung, also sei es, dass sie das eben dann abgelesen haben oder sehr viele haben das als Kind, mussten die das dann aussortieren. Und das war dann offenbar so eine gemeinsame Angelegenheit, wo dann auch die Nachbarskinder kamen und dann hat man gemeinsam dieses Mutterkorn aussortiert. Es gibt auch eine sehr schöne Reportage über eine Anstalt, die Bärau, das ist auch im Emmental. Und da hat einer zu Beginn der 70er Jahre eine wunderschöne, auch wirklich liebevolle Fotoreportage über diese Menschen in dieser Anstalt gemacht. Und er hat sich immer gewundert bei gewissen Bildern, er hat es sich ihm einfach nicht erschlossen, was die Menschen da tun. Da sitzen alle so da und sind ganz fein säuberlich etwas am Sortieren. Und dann hat er irgendwie mein Buch über Umwege gesehen und dann plötzlich verstanden, dass die ja Mutterkorn aussortieren. Und das war zum Beispiel eine sehr schöne Rückmeldung, dass ja, jemand hat dann erkannt, was er da eigentlich fotografiert hat. Ich habe dafür jetzt wunderschöne Fotografien. Aber interessanterweise über dieses Mutterkorn, ich habe eigentlich noch keine Rückmeldung. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich wegen des LSDs eine Rückmeldung erhalten habe, weil ich auch nicht unbedingt über diese Wirkungen schreibe. Das erklärt sich sicher auch so. Aber über das Mutterkorn habe ich wirklich schon so handgeschriebene Briefe, dass sie das irgendwo gesehen hätten, dass ich etwas über das Mutterkorn gemacht hätte. Und es sind immer ältere Menschen, die irgendwie wahrscheinlich sonst historisch nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele historische Bücher die lesen. Aber irgendwie dieses Mutterkorn ist irgendwie immer noch präsent. Weil ich glaube einfach, weil da war halt wirklich die ganze Familie oder Gemeinschaft integriert. Also von den Menschen, die es geimpft haben, über die Ernte und dann das Aussortieren. Ja, da waren einfach irgendwie alle beteiligt, bis zu den Mühlen, die das dann aussortiert haben. Ja, ich fand das irgendwie schön, dass dieses Mutterkorn noch so lebendig ist. Also gewisse wussten sogar noch, ja, 76 habe ich dann ein Goldvreneli bekommen von der Sorte und so, was sie aufgehört haben. Das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ich habe auch eine zuerst merkwürdige Anfrage mal erhalten von einem amerikanischen Filmteam, das irgendwie etwas machen wollte zu Werwolf-Geschichten. Dann dachte ich, wieso kommen die auf mich? Und da kam mir eben dieser Ausdruck, dieser Wolfszähne in den Sinn. Und ich habe mich dann gefragt, also einfach dieser Wahnsinn, also wenn man das ja dann unbewusst gegessen hat, das muss ja fürchterlich gewesen sein. Also diese Schübe, die man wahrscheinlich hatte, wenn man da wirklich einen ganzen Mutterkornzapfen gegessen hat. Deswegen kann ich mir das schon noch vorstellen, dass es irgendwie was mit Werwolf oder Wahnsinn, ich weiß es nicht, aber ich fand diese Wolfszene fand ich einfach einen schönen Abend.
Ja, mal schauen, was das Mutterkorn noch so in der Zukunft bereithält. Ich danke dir erstmal für das interessante Gespräch, Bert. Total Spaß gemacht.
Ja, gern geschehen. Ja, mir auch.
Und an alle HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.